Wir sind in diesen Abschnitt hineingeführt, in das Geschehnis, wie nun Gott durch seinen Geist wirkt, und zwar an Heiden. Hier finden wir nun den Petrus, der sich hat holen lassen. Er ist also mitgegangen. Und Petrus kommt nun zu diesem Cornelius. Der Cornelius kommt ihm entgegen. Das heißt also, Petrus war ein Mann, auf den gewartet worden ist. Er hatte auf ihn gewartet und Petrus wird nun empfangen. Es ist ein großer Unterschied, wie Menschen empfangen werden. Ein großer Unterschied, wie auf die Einzelnen auch gewartet wird. Nun, hier geschieht etwas, mit dem wir uns schon ein wenig beschäftigen müssen. Der Cornelius fällt zu den Füßen des Petrus nieder und huldigt ihn. Ich glaube, dass diese Mitteilung auch uns so manches zu sagen hat. Ich glaube, dass es der Trieb des alten Menschen noch ist, der nicht mehr genau sondieren kann, was Gott und was Menschen zu bringen ist. Wir haben eine ähnliche Geschichte in Offenbarung 22. Da ist es Johannes, der in einer gleichen Situation gefunden wird. Vers 8, Offenbarung 22, 8. Da heißt es, und ich, Johannes, es mutet sonderbar an, in diesem siebenmaligen Ich Jesus, in diesem Buch der Offenbarung wird ein Ich Johannes entgegengestellt. Wir sehen, was dabei rauskommt. Ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah, und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. So wollen wir sehen, wie der Engel reagiert hat. Der spricht zu mir, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche um des Wortes dieses Buches bewahren. Eine ähnliche Reaktion hier bei diesem Johannes. Man könnte fragen, wie kommt das eigentlich? Er wusste doch ganz genau, dass das ein Engel war. Wieso fällt er nieder und will den Engel anbeten? Wieso fällt Cornelius zu den Füßen eines Menschen nieder, ihn zu huldigen? Und ich glaube, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen in der Erkennung unserer selbst. In dem Augenblick, wo etwas, ich sage es mal so, etwas Starkes, etwas Übernatürliches, wie bei dem Engel, uns gegenübergestellt wird, in dem Augenblick, da haben wir kein rechtes Urteilsvermögen mehr. Und auch wir sind in der Gefahr, gleich dem Cornelius, gegenüber Menschen Ehrerweisungen zu bringen, die Gott zustehen. Wie schnell sind wir in Gefahr, auch Menschen Kult zu bringen? Wir können nicht sagen, dass dieser Cornelius ein besonderer Mensch war, der von fleischlichen Gemütsbewegungen gekennzeichnet gewesen sei. Das möchte ich gerade nicht sagen. Das war ein Hauptmann, der schon eine bestimmte Härte des Lebens kannte. Und dennoch fällt er zu den Füßen des Petrus. Aber wie reagiert Petrus? Er richtet ihn auf und sagt, auch ich bin nur ein Mensch, komm, hör auf, ich bin Zeug. Wie furchtbar wäre das gewesen, der hätte das über sich ergehen lassen. Wir sehen, dass sowohl solche, die sich, wenn der Petrus das entgegengenommen hätte, wäre er in Schuldverstrickung gekommen vor Gott. Dieser Cornelius würde in Schuldverstrickungen gekommen sein, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat und würde so etwas getan haben. Wenn wir Menschen Ehre entgegenbringen, die Gott gehört, und da gibt es immer Niederschlag. Nun, hier war es so, dass er ja gekommen war, um ihnen das zu sagen, was ihnen besonders von Gott befohlen war, heißt es in Vers 33. Er wusste darum Bescheid, denn Gott hatte sich diesem Cornelius schon gezeigt. Er nimmt die Huldigung nicht an, dieser Petrus, dem man auch heute noch Dinge in die Schuhe schieben will. Aber Petrus nimmt es nicht an. Man möchte ihn heute noch in die Schuhe schieben, er sei der erste Papst gewesen. Petrus nimmt es nicht an. Ich bin ein Mensch, fertig. Das langt. Wir möchten daraus lernen, auch für uns die rechten Konsequenzen zu ziehen. Aber er tut etwas anderes. Der Petrus zeigt ihm die Gemeinschaft. Er unterredet sich mit ihm. Und geht gleichzeitig hinein und dort sieht er etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Er sieht eine ganze Schar Leute versammelt. Wie kommt die Schar Leute hier in der Zwischenzeit herein? Ganz klar, dieser Cornelius war bereits ein Zeuge Jesu. Alle, die er kannte, brachte und holte er zusammen. Er zeigt und sagt ihnen, dass da einer komme, der eine Botschaft von Jesus habe. Und dieser Cornelius ist hoch erfreut. Wir wollen es vielleicht auch seiner guten Gesinnung zurechnen, dass er über seine Stränge schlug, mit dieser Absonderlichkeit, aus dem Petrus eine Kultperson zu machen. Aber die Liebe, die ihn mit Gott verband, hat ihn bereits Zeugnis sein lassen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Nicht das, was der Cornelius in dem Augenblick, als er Petrus gegenübergestellt war, empfand, sondern das war für Gott wertvoll, was er tat, nämlich ein Zeuge Jesu zu sein und die ganzen Bekannten und Verwandten nun zusammenzuholen, um ihnen die Botschaft zu sagen. Petrus möchte sich jetzt entschuldigen. Er möchte einmal sein Apostelamt verteidigen und auf der anderen Seite auch sein jüdisches Bekenntnis. Er sagt, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Auch da wollen wir wieder lernen, dass auch uns die Gemeinde Jesu durchs Wort her gesagt ist, dass wir keine Gemeinschaft zu pflegen haben mit den Kindern der Welt. Nicht Gemeinschaft des Geistes dieser Welt. Auch das wollen wir lernen. Weil es einfach aus der Zeit der Schattenbilder Gott so niedergelegt hat, dass Israel keine Tischgemeinschaft haben durfte mit Heiden. Und auch in unseren christlichen Abendländern ist so manches eingezogen und so manches eingedrungen, dass da nicht mehr Wert auf die Mitteilung des Wortes liegt, dass wir eigentlich von Gott her nur bestimmt sind, unter den Gläubigen örtliche Gemeinde darzustellen. Diesen Gehorsam hat man längst verlernt aufgrund ungehorsamen Verhaltens. Wir wollen daraus erkennen, dass in dem Augenblick, wo wir in einem Punkt dem Worte Gottes ungehorsam sind, dass es eine ganze Kette von Dingen nach sich zieht, über die wir dann keine rechte Schau mehr haben. Er hält es für wert, darauf hinzuweisen, Vielleicht will er auch den Gesinnungswandel kundtun, dass es sich eigentlich vom Ritual des Alten Testaments sich gehöre, hier nicht zu stehen bei einem Heiden Cornelius. Darum fügt er noch hinzu: Aber mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Das heißt, im Auftrag, das Evangelium zu sagen, haben wir auch zu den Ungläubigen zu gehen. Wenn es sich darum dreht, das Zeugnis von Jesus zu sagen, da sind alle Menschen aufgefordert, das Evangelium anzunehmen. Und deshalb wollen wir es hier so halten, auch heute noch. Er sagt, ich kam ohne Widerrede. Wir wollen das so bewenden lassen, weil es dem Heiligen Geist wohlgeschienen hat, es so stehen zu lassen. Es ist richtig, er ist ohne Widerstand gekommen, aber bevor er kam, hat es viel Widerstand gegeben. Insofern stimmt seine Aussage schon. Wir haben das ja in diesen Stunden behandelt. Und Cornelius erzählt nun seine Geschichte. Er sagt, dass er seit 4 Tagen gefastet habe bis zu dieser Stunde. Es wäre nun verkehrt, das, was uns hier als eine Mitteilung in der Bibel geschildert ist, nachzumachen. Das ist geradezu das Zeichen der Mystiker, dass sie etwas lesen in der Bibel und wollen es nachmachen. Daher möchte uns davor bewahren. Wenn jetzt ein Mystiker liest, der sagt, naja, da ist ein Mann, der heißt Cornelius, der hat 4 Tage gefastet und da ist ihm ein Engel erschienen. Also müssen wir 4 Tage fasten, dann erscheint der weise Engel. Das wäre ja die Konsequenz. So legt man ja heute modernerweise das Wort aus. Da kommt manchmal auch ein Engel, nur der ist von unten. Nun, man kann da auch einen schwarzen Engel weiß anstreifen. Die Bibel redet auch von diesen Dingen. Aber wir sehen, wie gefährlich es ist, Dinge nachzuahmen. Wir lesen in der Nachahmung eigentlich nur von unserem Herrn Jesus und dem Apostel Paulus. Beide stellen sich als solche, in denen nachgeahmt werden soll. Sonst nicht. Auch davon wollen wir lernen. Also vor 4 Tagen ist er ins Fasten gegangen. Er betete in seinem Hause. Ein Mann im glänzenden Kleide stand vor ihm. Dieser Engel im glänzenden Kleide hat nicht vor ihm gestanden, weil er 4 Tage gefastet hat. Auch wollen wir hier die Mitteilung betrachten und sehen als noch in der Übergangszeit vom Alten zum Neuen Testament. Wenn wir das außer Acht lassen, geraten wir sowieso schief. Wir haben hier noch alttestamentlichen Vergangenheitsboden, denn hier steht ganz besonders auch die Gabe der Almosen, die erhörliches Gebet bringt. Das ist nicht mehr nach der Lehre des Neuen Testaments in den Briefen Paulus. Um vor Gott Erhörung zu finden, müssten wir heute Almosen geben. Das ist nicht Lehre des Neuen Testaments in der Zeit der Gemeinde. Das haben wir nur noch in der Übergangszeit. Da gab es noch Engel. Auch dem Petrus erscheint ein paar Kapitel weiter noch ein Engel. Auch selbst dem Paulus ist noch ein Engel begegnet. Aber das war auch einer, der war angestrichen. Der hat ihn dann mit Fäusten geschlagen, den hat er nicht gesehen, der hat es nur gespürt. Davon lesen wir in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 4 bis 8. Und so wollen wir hier die Geschichte betrachten als ein Geschehnis der Mitteilung für uns. Auf der anderen Seite aber auch, was Glauben vermag. Dieser Cornelius ist gezeichnet vom Glauben und sein Glaube ließ ihm Zeugnis sein und seine Übereinstimmung mit dem Willen Gottes war, dass er Menschen zum Wort einlud. Das ist Glauben. Dieser Engel sprach ihn an, Cornelius. Ist ganz klar, dass hier ein Engel kommen musste. Warum denn? Dieser Cornelius hatte noch nicht den Heiligen Geist. Das war Übergangszeit. Betrachten wir das so. Dass wir die Dinge in der Apostelgeschichte zu unterscheiden haben, was wir noch einzuordnen haben in die Übergangszeit und was noch Altes Testament betrifft. Auch da steht noch eine ganze Menge drin, was mit uns gar nichts zu tun hat. Des Weiteren stehen Weisungen, die uns sehr wohl betreffen. Und das gehört recht auseinandergehalten, wie Paulus das an Timotheus schreibt, auf dass du wissest, das Wort recht zu teilen. Auch das wollen wir lernen, das Wort Gottes recht zu teilen, nicht nur zu teilen, sondern recht zu teilen, das ist wieder etwas anderes. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, da ist mir es nicht egal, wie der Zahn rausfliegt, ob mit Stück Holz oder einer Eisenstange genommen wird. Das ist mir gar nicht egal, sondern der hat recht herauszukommen, der Kerl, der mir Not bereitet, nicht auf irgendeine Weise. Da kann ich mich auch am Bordstein umfallen lassen, in der Hoffnung, ich werde ordentlich getroffen. Die Lippe kann ich mir dann nähen lassen, da gibt es Krankenhäuser für. Aber wir sehen einfach, dass es auf das rechte Maß ankommt, auch auf unser Verhalten, ein rechtes Verhalten, auch hinsichtlich des Glaubens. Und ich glaube, in Cornelius haben wir nun solch einen, der da noch im Zustand des Alten Testaments durch die Botschaft Gottes getroffen wurde und darum Almosen gab, um Erhörung zu finden vor einem heiligen Gott, der dann betete in einer Weise, wie es wahrscheinlich auch selbst in Israel nur wenige taten. Wir könnten sagen, bevor er dieser Mann den Heiligen Geist hatte, hatte er zurückgefunden zum Wort. Ich glaube, das ist das, was der Herr zu seinen Jüngern sagte in Johannes 15, Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Er hatte um des Wortes Gottes willen schon Reinigung empfangen, wodurch er auch Gebetserhörung empfing, dieser Cornelius. Der Engel sagt, Cornelius! Nun, dass dem nicht einerlei zumute war, ist uns allen klar. Wenn wir abends auf den Knien liegen und plötzlich würde von der Seite uns jemand ansprechen mit unserem Vornamen und wir würden da jemanden im weißen Kleid oder im glänzenden Kleid sehen, das würde uns wahrscheinlich auch nicht anders ergehen. Komische Angelegenheit. Eine Begegnung Gottes von außen her, Altes Testament, das war schon eine komische Sache. Aber dieser Engel hat etwas zu sagen. Dein Gebet ist erhört. Wie falsch wäre das, wenn wir meinen müssten, dass unsere Gebete nur dann erhört werden, wenn ein Engel kommt, der sich dann sichtbar werden lässt. Sehen wir einfach die Gefährlichkeit, nach solchen Dingen Ausschau zu halten. Und deine Almosen ist gedacht vor Gott. Nun, das war wenigstens keine Gerichtsandrohung, die dieser Engel bringt. Das mag ein Trost gewesen sein für diesen Cornelius, der den Magen wahrscheinlich nicht mehr gespürt hat vor Fasten. Aber wir wollen auch diese Dinge einordnen, dass es äußere Dinge sind. Es gibt Gläubige, die verwechseln die Inwendigen mit den Äußeren. Das ist eine Gefahr. Alles, was wir nach außen hin tun, vom Leibe her, Paulus behandelt das. Das sind leibliche Übungen. Er sagt, die sind zu wenigem Nütze. Das ist Lehre des Neuen Testaments. Die Bibel sagt, nicht ist zu nichts Nütze, sondern zu wenigem, weil die inwendigen Dinge entscheidend sind, nicht die äußeren. In dem Augenblick, wo Gläubige die Akzente verwechseln, dass die äußerlichen Dinge in den Vordergrund, dann rutschen ganz gewiss die geistlichen in den Hintergrund.
dann ist eine Akzentverschiebung da. Beim Auto leuchtet dann eine rote Lampe auf. Und weiterhin gibt der Engel Weisung, sende nach Joppe. Er gibt ihm jetzt Befehle. Es wäre wahrscheinlich gefährlich gewesen, wenn er mit diesem Satz angefangen hätte. Wenn er gesagt hätte, Cornelius, sende nach Joppe. Wahrscheinlich wäre der unter die Bank runtergerutscht. Wir sehen auch, wie fein Gott das macht. Er gibt ihnen erst das Lob. Nicht den Lob, das Lob. Sende nach Joppe und lass Simon holen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der schon was von Simon gehört hat. Ich glaube es nicht. Er zeigt ihnen gleichzeitig das Haus noch. Der hat früher nichts mit Simon zu tun gehabt. Dieser Cornelius. Er sagt, im Hause eines Simons des Gerbers, am Meere dort. Und wenn der kommt, dann kann er mit dir reden. Der wird mit dir sprechen. Und dann wird uns nicht berichtet, ob der Engel noch dort gefrühstückt hätte oder gar nichts. Nun, das wäre keine Sonderheit gewesen. Der Cornelius war im Worte Gottes unterwiesen. Und wenn er im Alten Testament gelesen hat und er erinnerte sich an die Terebinden zu Mamre, da mag er sich erinnert haben, dass schon mal drei Männer kamen, von dem war einer der Engel Jahwe. Man hat ihm zu essen gegeben, die haben mal dort gegessen. Und das ist eine hochinteressante Sache, da geht es um die Vernichtung Sodoms. Aber wir lesen nichts davon. Aber er fährt fort, er beschäftigt sich mit dem Auftrag. Das ist mir das Wichtigste. Er bekommt den Befehl durch einen Engel von Gott. Und das Nächste ist nun, sofort nun sande ich zu dir. Das ist für mich das Entscheidende. Er hat nicht gesagt, wollen wir warten, bis die Regenzeit rum ist, dann, damit die nicht nass werden und so. Nein, nein, sofort. Der Satz fängt mit sofort an. Und dann lobt er den Petrus und sagt, du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Hast bestimmt richtig gemacht. Und jetzt sind wir alle vor Gott gegenwärtig. Also war sich dieser Cornelius im Klaren. Das ist hochinteressant. Er war sich darüber im Klaren, dass Gott gegenwärtig ist. Das ist eine Sache, über die man viel sagen könnte. Ob wir uns auch dessen bewusst sind, dass Gott gegenwärtig ist. Wie wird da unser Zeugnis, unser Verhalten sein? Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Heute ist noch die Zeit der Ernte. Ob wir da als solche gefunden werden, die sich bewusst sind, dass Gott seine Gegenwart auch in unserer Mitte hat. Wir denken da an Matthäus 18, Vers 20, wo es so schön heißt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Sie waren hier im Namen des lebendigen Gottes versammelt. Er war sich dessen bewusst, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Er war sich also auch der Sendung des Petrus völlig bewusst, was er zu erwarten hatte. Er wusste, jetzt kommt das Heil. Der Engel hatte zu ihm gesagt, deine Gebete sind erhört. So, jetzt kommen wir schon näher. Was hat dieser Cornelius gebetet? Er hat um das gebetet, was er hier dem Simon sagen kann.
dem Petrus. Nämlich, indem er ihm sagt, jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig. Jetzt kann es losgehen. Wir wollen hören und du kannst jetzt alles reden, was Gott dir befohlen hat. Also hatte Cornelius um diese Begegnung gebeten. Das war die Ausfüllung seines Herzens. Das war der Grund, weshalb Cornelius sofort absandte. Es war ihm schade um jeden Tag, um jede Stunde, in welcher er noch nicht in dieser herrlichen Gemeinschaft gefunden wurde. Und darum lesen wir hier diese Mitteilung. Darum finden wir hier die Dinge. Und darum geht es auch in eines jeden einzelnen Leben. Nämlich, dass wir hier vor einem heiligen Gott stehen, der uns kennt und uns sieht, der unsere Herzen kennt und weiß, um was es geht, dem wir nicht verborgen sind. In dieser Welt mögen wir vielleicht die Möglichkeit haben, uns anders zu geben, als wir sind. Aber Gott schaut das Herz an und er kennt auch unsere. Er kennt deine und meine Sünde und vor ihm ist nichts verborgen. Und deshalb wird Gott einen jeden zur Rechenschaft ziehen, ohne Ansehen der Person, sagt Gottes Wort. Jeder wird vor diesem lebendigen Gott stehen müssen, Rechenschaft zu geben, was er getan habe in dem Leibe. Denn auch das Urteil Gottes wieder solche, die sich haben nicht retten lassen, wird sein, wie die Schrift sagt, sie werden gerichtet nach dem, was ein jeder getan hat. Jetzt müssen wir uns das vorstellen. Wir möchten uns das vorstellen, wie bitter das ist, wenn jemand von Gott beurteilt oder verurteilt wird nach dem, was er getan hat. Keiner der Menschenkinder hätte Bestand. Würden wir danach beurteilt, was wir getan haben, wäre keine Errettung möglich. Das ist das Werk Jesu am Kreuz, dass er uns sieht nach dem, was Jesus getan hat, die wir sein Zeugnis angenommen haben. Deshalb, wer sich nicht hat retten lassen, wer noch verloren ist, wird gerichtet nach dem, was er getan hat. Das heißt keine Gnade. Und das ist bitter. Und diese Botschaft der Gnade wollte nun und durfte dieser Cornelius hören. Dafür war er im Gebet gewesen. Dafür hatte er seine Almosen gegeben. Und Gott hatte sein Gebet erhört. Und hier haben wir den historischen Anfang der Errettung von Menschen aus den Heiden. Wir könnten auch Nationen sagen. Hier nimmt es den Anfang und wir sind dankbar dafür, dass Gott in seiner Liebe und Gnade hier nicht Halt gemacht hat, sondern hat gezeigt, dass Gott alle Menschen lieb hat, dass Gott alle Menschen retten will, dass Gott für alle Menschen in Christo sein Leben gegeben hat.